Gut, wir steigen gleich ein. Es geht um die Soteriologie, um die Lehre vom Heil. Zuerst einiges Einleitende. Zweierlei. Eine Erklärung von meiner Gliederung. Falls ich eine Gliederung angebe, läuft sie folgendermaßen. Die Soteriologie wird eingeteilt in Themen. Soteriologie 1, 2 und so weiter. Und in meinen Notizen mache ich einen Doppelpunkt, um es nicht zu verwechseln mit einem 1, das später kommt. Soteriologie 1a, Doppelpunkt, ist, das sind die Abschnitte. Und dann kommt, also die ganze Gliederung ist eine Abwechslung von 1a, 1a. Nach oder innerhalb der Abschnitte kommen römisch 1, dann groß A, dann arabisch 1 und klein a. Wissen Sie, was arabisch 1 ist? Gewöhnlich 1, ja. Jetzt die Themen. Ich gebe Ihnen gleich die Themen, in welche ich die Soteriologie einteile. Es wird sich um etwa 5 Themen vielleicht handeln. Ob wir durchkommen, ist eine andere Frage. Aber wir beginnen einmal mit dem Wesen des Heils. Zuerst soll es unter Soteriologie 1 um das Wesen des Heils gehen. 2, um die Geschichte des Heils, Heilsgeschichte. Und dann geht es unter Soteriologie 3, um den Vorgang des Heils. So dann, um die Gewissheit des Heils. Und letztens, um den Gegenstand des Heils. Worauf erstreckt sich diese Handlung? Also Soteriologie 1 vom Wesen des Heils bzw. der Rettung. Heil und Rettung sind genaue Synonyme. 1a, der Retter. Wer ist er? Wer ist also das Heilssubjekt, der Handelnde? Wer rettet? Groß A. Entschuldigen Sie, das ist jetzt verkehrt, ja? Das wäre jetzt römisch 1. Ich habe schon einen Fehler gemacht. Es ist Gott, der rettet. Die Schrift setzt Gott an den Anfang aller Dinge. 1. Mose 1, Vers 1. Im Anfang schuf Gott. Im Anfang handelt Gott. Gott ist auch am Anfang in der Sache der Errettung. Das heißt, im Neuschaffen aller Dinge. In Johannes 3, Vers 16 heißt es, Gott hat geliebt. Und von da an geht es um die Rettung. Gott gab, damit solche, die an seinen Sohn glauben, nicht verloren gehen, sondern gerettet werden, ewiges Leben haben. Lukas 1, 68. Der Herr hat seinem Volk Erlösung bereitet. So singt Zacharias. Und in Titus 1 heißt es, überhaupt ist der Rettungsgedanke stark, im Titusbrief, Kapitel 1, Vers 3, heißt es, nach dem Befehl Gottes, unseres Retters. Wir sind gewohnt daran zu denken, dass Jesus der Heiland, der Retter ist. Paulus nennt Gott überhaupt den Retter. Kapitel 2, Vers 10, die Lehre Gottes, unseres Retters soll geziert werden. Gott ist Retter. Und Kapitel 3, Vers 4 noch einmal. die Freundlichkeit Gottes, unseres Retters. Nicht nur ist es Gott, der rettet, sondern er ist auch der Erste, der diese Rettung sucht. Jedes menschliche Suchen ist bereits die Antwort auf das Suchen Gottes. Zuerst kommt das Suchen Gottes. Man vergleiche Jesaja 55, Vers 1. Wohlan, alle, die ihr durstig seid, wer ruft, der Prophet im Namen Gottes? Gott ist der Rufende. Dann heißt es ab Vers 6, dass man suchen soll, dass man Gott suchen soll, und wer ihn sucht, wird ihn finden. Aber zuallererst sucht Gott den Menschen und ruft ihm zu, er möge anfangen, Gott zu suchen. 6 bis 11 ist dann das Zweite. Jesus schildert den Menschen als einen, der hilflos ist, verloren, der ohnmächtig ist, sich selbst zu helfen. Lukas 15 vergleicht Jesus einen heilsbedürftigen Menschen einmal mit einem verirrten Schaf, dann mit einer verlorenen Münze und dann mit dem verlorenen Sohn. Keiner von diesen drei hat oder ist fähig, den Weg wieder zurückzufinden zum Besitzer nach Hause. Der Mensch ist für Jesus tot. Nicht erst mit Paulus kommt diese Theologie des Sünders. Jesus sagt in Johannes 5, Vers 24, wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, denn er ist vom Tode zum Leben hindurchgedrungen. Zuerst der Tod, dann das Leben. Vers 25 schließt sich an. Vers 25 ist noch nicht Ankündigung, eschatologische Ankündigung. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört, nein, es kommt die Zeit und ist schon jetzt, dass die, die in den Gräbern sind oder die Toten, die Stimme Gottes hören werden und sie werden leben. Das ist eine Auslegung von Vers 24. Erst später im Kapitel fängt er mit der Eschatologie an. Hier ist es immer noch eine Auslegung von seinem Wirken. Er ruft Toten zu, sie mögen hören und zum Leben kommen. Der Mensch braucht in der Tat Leben. Jesus sagt Nikodemus, er muss nicht nur neu geboren werden, er braucht grundsätzlich Leben. Und dieses Leben ist das ewige Leben, das Gott schenkt, dem Glaubenden schenkt. Die Bibel lehrt also, dass nur Gott den Menschen aus seiner Misere heraushelfen kann und nicht er sich selbst. Gott wird als Retter hingestellt. Das erinnert an die Aussage eines jemanden, ich habe den Namen nicht mitbekommen, aber es ist ein gutes Wort, das man festhalten kann. Humanität ohne Divinität ist Bestialität. Gleich Pascal, Dankeschön. Menschlichkeit ohne Göttlichkeit ist abscheulich. Bestialität. Der Mensch kann sich selbst nicht auch bei besten Vorhaben, bei besten Vorsätzen helfen. Gott muss eingreifen, sonst wird es sehr erbärmlich und tragisch. Nach Epheser 1 ist die Rolle Gottes in der Rettung auf die Dreieinigkeit verteilt. Gottes Rettung ist eine Rettung des Vaters, des Sohnes und auch des Heiligen Geistes. Der Vater wird in der Schrift als Anfang und als Ziel der Rettung hingestellt. Überhaupt als Alpha und Omega der ganzen Weltgeschichte. Er ist Planer und Erfüller des Plans. Das Rettungsunterfangen wird manifestiert, also in der Person Gottes. Aber das eigentliche Rettungsunternehmen in der Person des Sohnes. Hebräer 1, Vers 1. Im Sohn hat Gott gesprochen, im Sohn handelt er in der Sache der Rettung. So sagt der Apostel Petrus in Apostelgeschichte 4, Vers 12, es ist in keinem anderen Namen als in diesem Namen Jesus Heil, nicht unter dem ganzen Schöpfungshimmel, nur in Jesus. Das hatte schon Jesus behauptet, oder Petrus zitiert eigentlich Jesus, wenn er gesagt hat, in Johannes 14, Vers 6, ich bin Weg, Wahrheit, Leben. Unsere Rettung ist eine personale Rettung. Es ist also nicht, wie Herr Armstrong sagt, dass Jesus nur die Botschaft bringt. Er ist das Evangelium, er ist die Rettung in Personform. Dieser Jesus tritt ein in die Welt der Materie, in die Welt des Raumes, in die Welt der Zeit. Das sind die drei Bausteine unseres Universums, unseres materiellen Universums. Materie, Raum und Zeit. Das macht diese Tatsache, dass Gott in Jesus, in unsere tangente Welt hineintritt, macht unser Heil geschichtlich. Geschichtlich sowohl als erforschbar. Man kann damit umgehen. Johannes sagt einmal, Jesus kommt im Fleisch. 1. Johannes 4. Er kommt im Fleisch, Gegenwartsform, weil er kam und wiederkommt. Gegenwartsform wird gebraucht für überhaupt die Art und Weise, wie Jesus im Heil kommt. Er kam im Fleisch und er wird im Fleisch wiederkommen, in derselben Form, weil dazwischen die Auferstehung liegt. Der im Fleisch gekommene starb, steht wieder auf. Wir glauben an die Auferstehung des Fleisches, weil Jesus körperlich auferstanden ist. Dieser, sagt Paulus, wird wiederkommen. Epheser 4, 8 bis 10, der niederfuhr, ist derselbe, der aufgefahren ist, kein anderer. Die Auferstehung verändert Jesus nicht so, dass er zu einer anderen Person wird. Also die Auferstehung ist dazwischen und garantiert die Wiederkunft. Die Art der Wiederkunft ist im Grunde dieselbe wie die erste. Die Auferstehung macht das zweite Kommen möglich. Lukas 1, Vers 37 heißt es, bei Gott ist nie etwas unmöglich. Das ist eine Aussage in Bezug auf das Heil, das angekündigt wird. Das ist eine Aussage, die unmittelbar in Verbindung mit der Geburt von Johannes dem Täufer steht. Aber da beginnt schon die ganze Geschichte um das Kommen Jesu, denn er soll ja dieses Kommen ankündigen. Die Bibel sagt, dass der Mensch in der Unmöglichkeit eingekerkert ist. Er ist ein Gefangener. Warum? Weil er diese Wahl in Eden traf. Er löste sich los von dem Gott, der sein Heil, der sein Leben war, und wählte anstelle dieses einen drei Alternativen. Er wählte sich selbst. Er sagte, ich anstatt du, nicht dein Wille geschehe, sondern mein Wille geschehe. Gott sagt, nein, esse nicht. Er sagt, ja, ich esse, und wählt somit sich selbst. Wenn er hier ja zum Baum sagt, der ihm verboten ist, sagt er aber auch gleichzeitig, wählt er auch gleichzeitig die Schöpfung, die Geschöpflichkeit anstelle vom Schöpfer. was der Schöpfer sagt, ist nicht so wichtig als das Essen von etwas Geschaffenem. Seitdem ist der Mensch in dieser Geschöpflichkeit gefangen. Und seine Welt hört eigentlich am Horizont auf. Er ist gefangen genommen worden, eingekerkert in der Diesseitigkeit. Aber alles dies geschieht, weil er auf den Feind Gottes hört. Und somit wird er ihm hörig. Er wird also ein Gefangener, ein Sklave seiner selbst. Er wird ein Gefangener dieser Welt. Er wird ein Gefangener Satans. Aber im Heilsverfahren kommt Gott in Jesus in die Haut des Menschen. Gott kommt selbst im Sohn. Dieser Sohn handelt gegenteilig, handelt anders als der erste Mensch handelte. Er entsagt den Ansprüchen dieser Welt. Er entsagt den Ansprüchen Satans. Er lebt nicht für sich selbst, sondern er sagt, ich tue immer, was mein Vater wünscht. Ich bin gekommen, seinen Willen zu tun. Er lebt anders. Mensch und Satan, beide, wollen diesen einen, der ganz für Gott lebt und gekommen ist, um den Menschen aus seinem Kerker herauszuholen. Mensch und Satan wollen diesen einkerkern, wollen ihn gefangen nehmen. Er lässt sich gefangen nehmen, worauf sie ihn versuchen einzusargen in Stein. Er lässt sich einsargen, aber er durchbricht dieses letzte Gefängnis. Durchbricht alle Versuche von Menschen und von Satan, um ihn zu binden. Er zeigt, dass er stärker ist, denn jede Bindung, denn jedes Strick, jede Kette, und er steht da als der Freier und ist nun imstande, andere zu befreien. Er kommt dorthin, wo die stärkste Macht von Mensch und Satan sich geoffenbart hatte, und zeigt sich als den Größeren. Er befreit, das heißt, er befreit dann daraufhin die, die an ihn glauben, von ihrem Kerker, von ihrer Selbstgefangenheit, von ihrer Weltgefangenheit und von ihrer Satansgefangenheit. Darin besteht das Heil. Es geziemte sich, dass der Gang des Heilandes, der Gang des Retters, vom Übernatürlichen begleitet war, vom Übernatürlichen gekennzeichnet war, nämlich vom Wunder. Denn nur ein Stärkerer vermochte uns zu befreien. Alle menschlichen Befreiungsversuche sind zum Scheitern verurteilt. Jesus Christus, der sich als Sieger gezeigt hat, bringt uns siegreich hindurch. Römer 8, 37. Paulus sagt sogar, wir sind mehr denn Sieger durch den, der sich für uns gegeben hat. Paulus sagt in Ephesus immer wieder in Kapitel 1 und in Kapitel 2, die Rettung geschieht durch Christus, in Christus, mit Christus. Der Sohn nimmt teil an dem Rettungsverfahren Gottes. Gott rettet aber auch durch seinen Geist. Der Geist ist der Berührungspunkt Gottes mit seiner Schöpfung. Der Geist ist der Anwendende des Planes Gottes, den der Sohn zur Durchführung brachte. Dabei ist sein Vorgehen im Leben des Messias zum Teil ein Vorbild für sein Vorgehen bei denen, die er ruft. Noch einmal, Beim Rettungsverfahren ist das Vorgehen des Geistes im Leben des Messias zum Teil, nicht im Ganzen, aber zum Teil ein Vorbild für sein Vorgehen im Leben der an ihn Glaubenden. Denn Paulus sagt, legt Wert darauf, dass der Geist, der zu uns kommt, zuerst der Geist des Sohnes war. Galater 4, Vers 6. Gott hat gesandt, uns gesandt, den Geist seines Sohnes. Deshalb heißt er der Geist Christi. Er wird dadurch identifiziert, der Geist von Jesus Christus von Nazareth, des Sohnes Gottes. Der wird vom Messias denen, die an ihn glauben, geschenkt. Oder in 1. Korinther 6 sagt Paulus in Vers 11, ihr seid geheiligt, gereinigt durch den Geist unter anderem. Der Geist ist am Werk gewesen. Römer 8, Vers 2, Römer 8, 2 heißt der Heilige Geist der Geist des Lebens von Jesus. Jesus ist der Lebendige. Er hat Leben in sich. Er sagte, der Geist werde von dem Seinigen nehmen und von ihm nehmen und uns geben. Der Heilige Geist verwaltet das Rettungsleben, das erneuernde Leben Jesu, des Messias, sodass er Samen bekommt und in die Länge lebt, in seinen Kindern, in seinen an ihn Glaubenden. Titus 3 heißt es, in den Versen 4 bis 6, dass unter anderem Gott uns rettet durch den Heiligen Geist, der über uns ausgegossen wird. Rettung geschieht auch durch den Heiligen Geist. Aber auch der Mensch hat Anteil am Vorgang seines Gerettetwerdens. Jetzt, das wäre Römisch 2, ja? Es ist Gott, der rettet, Römisch 2. Auch der Mensch hat Anteil an seinem Gerettetwerden. Und jetzt gilt es zu klären, nach dem, was wir gesagt haben, welchen Anteil. Das Heil Gottes will angeeignet werden, muss angenommen werden. Wie viele ihn aufnahmen, wie viele ihn annahmen. Zwei Wörter für dieses Aufnehmen in Johannes 1, 11 und 12. Römer 1, Vers 16, das Evangelium ist stark, aber es muss im Glauben angenommen werden. Man muss ihm Glauben schenken. Glauben heißt bejahen. Oder Römer 10, Vers 10, durch den Glauben wird man gerettet. Es muss im Herzen geglaubt werden, mit dem Munde muss der Retter bekannt werden. Aber nicht nur in der Annahme des Heils ist der Mensch beteiligt, ist er tätig. Auch in der Zubereitung des Heils, vorher, Gott gebraucht den Menschen in dieser langen Kette der Zubereitung des Heils. Und später, nachdem er das Heil angenommen hat, gebraucht Gott den Menschen in der Verkündigung des Heils, sodass durch die Verkündigung des Menschen Gott die Welt retten kann. Denn er rettet durch die Botschaft. Aber die Botschaft muss von Menschen weitergebracht werden. Gott hat die Hauptrolle. Das eigentliche Retten geschieht von ihm. Der Mensch hat überhaupt keinen Anteil am eigentlichen Retten. Aber an dem, was drum und dran liegt, hat er schon Teil. Gott bezieht Menschen ein in sein Handeln. Er bezieht sie ein als Träger der Verheißung. 1. Mose 3, Vers 15. Er bezieht die Menschen ein als Darsteller seiner Gedanken in Israel. Offenbart er seine Gedanken in Gerechtigkeit in Liebe und so weiter. Das sollen die anderen Völker sehen und erkennen, welcher Art Jahwe, der Gott Israels, ist. Gott will gezeigt werden in seinem Volk, zu sehen sein. Und Gott braucht Einzelne als Sprachrohre, sprich Propheten, als Sprachrohre seines Vorhabens. Sodann gebraucht Gott den Menschen als Hervorbringer seines Gesalbten. Es gibt eine Generationslinie, die bis zu Maria führt, die ihn dann zur Welt bringt. Gott gebraucht sogar Menschen, um seinen Sohn zu kreuzigen. Durch Menschenhand wird er gekreuzigt und stirbt so für die Menschen, die ihn kreuzigen. Durch seine Wunden sind wir geheilt, und wir haben die Wunde verursacht. Der Gerichtsvollstrecker ist letztlich hinter den Kulissen Gott, aber die Handlungen werden von Menschen vollzogen. Sie haben ihn ans Kreuz geschlagen. Dann anschließend, nachdem der Mensch das Heil annimmt, wird er zum Verkündiger dieses Heils und als Mitarbeiter in der Heilsgemeinde. Er wird zum Mitarbeiter in der Heilsgemeinde. Ja, Jesus hatte sogar gesagt, ihr werdet größere Werke tun, denn ich tue. Das heißt, die Rettung von Menschen ist das Größere, denn dazu kommt Jesus, um dieses Heilszeitalter einzuführen. Und das ist etwas Größeres, sagt Jesus. Das ist schon das Messianische. Das ist schon die andere Welt gekommen. Das ist die alttestamentliche Verheißung erfüllt. In diesem Rahmen ist man groß. Wer daran Teil hat, der ist gewürdigt. Gott gebraucht Menschen in diesem Heilsleben. Natürlich stehen die Rolle Gottes und die des Menschen mitunter in einer gewissen Spannung. Man weiß nicht immer genau, wie man sortieren soll. Wo hört Gottes Wirken auf? Wo beginnt das von Menschen oder umgekehrt? Das wird deutlich auch in der Geschichte der Gemeinde Jesu. Zum Beispiel in den polaren Bereichen der Kirchengeschichte, die man mit Orthodoxie und Mystik auf der anderen Seite bezeichnen könnte. Einmal wird das eine, das heißt, dass Gott handelt, sehr stark betont, ja überbetont, zum Schaden des anderen. Einmal wird das andere betont, zum Schaden des ersten. Man muss die ganze Wahrheit beibehalten. Beides will gesagt werden nach der Redensweise der Heiligen Schrift. Die Überbetonung dessen, dass der Mensch handelt, dass der Mensch zu Gott kommt, dass er sich bewegt im Heilsvorgang. Die Überbetonung dieser Annäherung des Menschen ist der Fehler der Mystik. Außer Acht gelassen wird leicht, was Gott in Christus bereits vollbracht hat. Großen Wert wird gelegt auf das, was man zu tun hat, damit man in Verbindung mit Gott kommt, damit man Gott erlebt, als sei noch etwas zu tun. Und man verliert außer Acht, dass man verliert aus dem Auge das, was Gott in Christus bereits vollbracht hat, und dass es im Glauben einfach unser Eigentum ist, auch wenn ich es nicht spüre. Einige Mystiker legen zu großen Wert auf Empfindung des Heils, auf das Empfinden des Heils. Es ist nicht notwendig. Ich darf es einfach im Glauben aufgrund der Zusage Gottes in seinem geschichtlichen Wort annehmen. Und dann aufgrund dieser Aussage darf ich einfach sagen, jetzt habe ich es, auch wenn ich rein nichts inzwischen gespürt habe. An die Stelle des Glaubens kommt oft auf dieser Seite ein Trachten. Man ist bestrebt, hier Gott zu begegnen, Gott zu erleben und so weiter. Das Heil will man nicht nur in dem Geist, das heißt im menschlichen Geist, sondern auch in der Seele erleben. Es entwickelt sich eine zu starke Verinnerlichung mitunter und eine Betonung des Materiellen auch, das heißt des Sinnlichen, das hängt mit unserem Körper zusammen. Großer Wert wird auch unter Umständen gelegt auf sichtbare Frömmigkeit, als ob das unbedingt vorhanden sein müsste. Auf der anderen Seite hat die Orthodoxie ihre Fehler gemacht in ihren Betonungen. Die Orthodoxie legt wenig Wert auf sichtbare Heiligung. Sie vergisst, dass echtes Heil sich schon offenbaren wird, zeigen wird, im Raum des Sichtbaren, des Tangenten, früher oder später. Bei der Orthodoxie wird gern vergeistigt oder abstrakt gesehen. Das Heil ist etwas Abstraktes. Die gedankliche Voraussetzung der Orthodoxie ist die absolute Trennung des Menschen von Gott. Der Mensch, der gerettet werden muss, ist absolut getrennt von Gott. Und infolgedessen ist der Mensch nichts, rein nichts. Der Mensch kann hier unterbetont werden. Die Voraussetzung der Mystik ist die Möglichkeit des Einsseins des Menschen mit Gott. Er wird aufgewertet. Aber der Fehler, der daraus resultiert, ist eine Überbewertung des Menschen und des Menschlichen. Bei der Orthodoxie ist allerdings die Nichtigkeit des Menschen wiederum eine abstrakte. Das heißt, es ist ihm so gelehrt worden und er sagt es wie ein Dogma. In der Praxis aber überbewertet er den Menschen, wenn es zum Leben im Göttlichen kommt. Dann wird großen Wert gelegt auf den Menschen. Eine Selbstgerechtigkeit entsteht, wo Gottes Gerechtigkeit nicht Realität ist. Die Nichtigkeit des Menschen ist in der Orthodoxie eine objektive. Subjektiv kommt es merkwürdigerweise zu einer zu hohen Einschätzung des Menschen im irdischen Leben. Und in diesem Raum entsteht ein religiöser Humanismus. Die Größe des Menschen ist in der Mystik, aber auch in gewissem Maße eine projizierte. In der Tat verachtet er sich selbst und hat Freude oft an der Kasteiung. Sehen Sie die Widersprüche. Wo man Gottes Wort verlässt, die Ausgeglichenheit des Wortes Gottes, da wird man einseitig. Immer etwas Gutes, immer etwas Wahrheit, aber es wird polarisiert und überspitzt. In der praktischen Theologie haben wir auch unsere Probleme, aber im Moment will ich nicht darauf eingehen. Jesus kam zu uns, das ist wahr. Er hat es getan, er hat den ersten Schritt getan. Wir wollen das bejahen, dass Gott zu uns gekommen ist und wir haben Gott gar nicht gesucht. Aber dieser Jesus, der vom Himmel zu uns kommt, der sagt dann, kommt zu mir, kommt her zu mir, nachdem er zu uns gekommen ist, vor unserer Herzenstür steht, in unserer Welt steht und vor unserem Leben steht, dann sagt er, tu etwas, komm. Ich erwarte jetzt etwas von dir. Es ist nicht viel, Es ist nur ein Schritt zu Jesus, glaube ich, sind durchgerappert. Aber dieser Schritt wird, zu diesem Schritt wird aufgerufen. Die Apostel tun dasselbe. Sie gehen hinaus in den Spuren ihres Meisters, tun genau, was er tut. Sie gehen hinaus in die Welt, zu den Leuten, auf die Straße, wo sie sind, auf die Marktplätze, in die Häuser, suchen die Menschen auf. Aber dann sagen sie, komm zu Jesus. Wer da will, der komme und nehme das Wasser des Lebens umsonst. Die Gemeinde kommt wohl zusammen und fordert übrigens auch, dass die Christen, die Gekommenen, zusammenkommen sollen. Aber sie darf nicht vom Ungläubigen erwarten, dass er sich erst verpflanzen muss von seinem Element zum Element der Kirche, der Gemeinde, bevor er gerettet werden kann. Dies ist aber die Evangelisationsweise vieler Christen. Einladung. Die Gemeinde darf natürlich einladen, aber im Grunde ist sie eine gesandte Gemeinde, wenn es zur unbekehrten Welt kommt. Und sie geht hinaus zu den Schwachen, die nicht kommen können, und bringt diesen Leuten das Evangelium. Manchen, auch wenn sie gekommen sind, muss man die Gemeinschaft ins Haus bringen, bevor sie stark genug sind, ins Haus der Gemeinde zu kommen. Paulus sagt also, öffentlich und von Haus zu Haus hat er evangelisiert. Der Sünder muss aufgesucht werden, aber auch gerufen werden. Der, der weiß, dass Gott einen Glaubensschritt von ihm verlangte, der wird nach Empfang des Heils oder der Heilsgnade diesen Glaubensschritt auch von anderen verlangen. Das heißt, er wird einsehen, dass der Mensch etwas zu tun hat. Auf der anderen Seite. Derselbe weiß, wie groß das Werk ist, das Gott für ihn getan hat. Und er wird auch sagen dem anderen, Gott hat es schon getan, du brauchst es nur anzunehmen. Er wird ihm sagen, was Gott für ihn getan hat und wird sich bewahren lassen im Umgang mit der Welt, wenn er zur Welt geht, und den Umgang mit dem Hause Gottes pflegen. Es besteht nämlich die Gefahr, wenn man zu stark hinausgeht, dass man sich auch zu stark mit der Welt identifizieren könnte. Beides muss da sein. Also, wir müssen ausgeglichen sein in der Betonung dessen, das Gott tut. Er ist der eigentlich Rettende, aber er bezieht den Menschen ein in die Geschichte dieser Rettung. 1b. Nachdem wir uns mit dem Retter befasst haben, wollen wir uns mit dem Inhalt der Rettung ein wenig befassen.